Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Nachdem sie sich mit weiblicher Sexualität, mit Beziehungen und prägenden Frauen der Geschichte, die eher in Vergessenheit geraten sind, in ihren Graphic Novels auseinandergesetzt hat, hat die schwedische Autorin Liv Strömquist mit der Frage sich beschäftigt, warum verlieben wir uns eigentlich immer schwerer? Warum hat sich Liv eigentlich genau dieses Thema für ihr Buch Ich fühl's nicht rausgepickt?
I mean, I'm just interested in this topic, of course. I mean, who is not interested in the topic of love? And I think that
ich bin einfach an dem Thema interessiert. Wer ist nicht an dem Thema Liebe interessiert? Und ich denke, in der Liebe gibt es in der Menschheit gerade große Veränderungen. Wie unsere Beziehungen zueinander aussehen. Durch die Entwicklung der Technologie ändert sich, wie wir verbunden sind, wie wir miteinander kommunizieren, auf neue Arten. Wie wir uns durch Apps kennenlernen. Das verändert die Form unserer Beziehung und das wollte ich untersuchen.
Die schwedische Graphic Novel Autorin Liv Strömquist. Gleich hören wir, wie Liv auf ihre deutsche Stimme reagiert. Ja, ja, denn ihr Graphic Novel, den gibt es jetzt auch als Hörspiel auf Deutsch. Wir hören gleich rein, hier in Eine Stunde Liebe.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ein besonderes Faible für das Liebesleben von US-Schauspielstar Leonardo DiCaprio, das scheint Graphic Novel-Autorin Liv Strömquist zu haben, wenn man die ersten Seiten von Ich fühl's nicht durchblättert und danach eigentlich taucht Leonardo auch immer wieder auf.
The big question in this book is why Leonardo DiCaprio doesn't fall in love so that he can stay with a girlfriend more than one year. So
die große Frage in diesem Buch ist, warum verliebt sich Leonardo DiCaprio nicht? Warum bleibt er nicht länger als ein Jahr mit einer Freundin zusammen? Das ist die große, tiefgreifende Frage in diesem Buch und ich denke, das verwirrt die ganze Welt. Nein, ich scherze nur. Eigentlich verwende ich DiCaprio nur als Beispiel. Ich hätte auch eine andere Person wählen können, aber ich denke, er ist ein gutes Beispiel, weil er eine so berühmte Person ist, dass jeder davon weiß. Jeder kennt diese Geschichte, dass er jedes Jahr ein neues Sports Illustrated Badeanzugmodel an seiner Seite hat. Und für mich steht er für ein kulturelles Beispiel, das ich untersuchen wollte. Warum ist es für viele von uns immer schwieriger, tiefe Gefühle zu empfinden? Warum neigen wir dazu, Schmerzen und tiefe Verbindungen und so weiter zu vermeiden? Das habe ich immer mehr beobachtet und ich nutze DiCaprio dafür als Beispiel.
Und wie ironisch Liv Strömquist das macht, das könnt ihr nicht nur lesen, sondern jetzt auch hören. Es gibt von Deutschlandfunk Kultur ein Hörspiel dazu. Das möchte ich euch ans Herz legen. Ergänzt sich super mit dieser Folge Eine Stunde Liebe. Dieses Hörspiel heißt genauso wie das Graphic Novel Ich fühl's nicht. Link ist in den Shownotes, findet ihr unter anderem auch in der Deutschlandfunk Audiothek. Und neben all den soziologischen, philosophischen Theorien, die Liv Strömquist sehr spielerisch einbringt, zum Beispiel von Eva Illouz oder auch dem slowenischen Philosophen Slavoj Žižek, sind auch super viele Liebeslieder eingewoben, die das Ganze sehr poppig leicht machen.
Der slowenische Marxist Slavoj Žižek weist darauf hin, dass der Ausdruck falling in love oder auch jemanden verfallen deskriptiv ist. Sich zu verlieben ist ein unerwartetes Ereignis, bei dem das Ego gewissermaßen zusammenbricht.
Ein durch und durch zufälliges Ereignis, das das ganze Leben verändert. Nichts ist wie vorher.
Er erläutert, dass sich, indem wir auf Datingseiten und PartnerInnenbörsen Kriterien und Präferenzen festlegen können, das vorherige romantische Verständnis der Liebe als eine Art Fallen verändert hat und wir gewissermaßen wieder bei einer Art Vernunft-Ehe angelangt sind.
Ich suche einen Vegetarier mit Vorliebe für R&B.
Wenn man sich intuitiv und irrational verliebt, weiß man ja oft nicht besonders viel über die Person, in die man sich verliebt. Oft ist es ja genau andersherum. Erst wenn man sich in jemanden verliebt, fängt man an, die Sachen zu mögen, die diese Person mag oder macht.
Er isst immer Eier mit Speck zum Frühstück. Gibt es etwas Entzückenderes? Eier mit Speck.
Aber statt sich von einem Gefühl überraschen zu lassen und intuitiv zu entscheiden, denkt man rational so, als würde man eine Konsumentscheidung treffen.
Hier wird Liv Strömquists Stimme von der Schauspielerin Lou Strenger eingesprochen. Und ich wollte von Liv wissen, wie fühlt sich das an, wenn dein Graphic Novel jetzt also als Hörspiel inszeniert worden ist? Wie gefällt dir überhaupt deine deutsche Stimme?
I really like it. I'm really intrigued. I'm very happy about it. I like my German voice.
Also es gefällt Liv sichtlich gut. Sie mag auch ihre deutsche Stimme. Und in dem Ausschnitt haben wir eben den Philosophen Slavoj Žižek gehört. Er sagt, Liebe in der altmodischen Weise ist heute immer seltener. In der Zeit des Spätkapitalismus, da konsumieren wir Liebe ja eben eher fast wie ein Produkt. Gerade bei Dating-Apps bekommt man ja so ein Gefühl. Wie sieht das Liv Strömquist? Heutzutage kommen ja super viele Leute gerade mit ihrem Lieblingsmenschen nur über solche Apps zusammen.
You can say anything but that there is a huge change. I mean, it's not only in this area, but in a lot of areas that we completely change the way in which we connect to each other.
Man kann es nicht anders sagen. Es gibt da eine große Veränderung. Nicht nur in diesem Bereich, sondern in vielen Bereichen verändert sich komplett die Art und Weise, wie wir miteinander in Kontakt treten. Und ich glaube nicht, dass wir wirklich die vollständigen Konsequenzen davon gesehen haben. Denn es gibt einige ziemlich große Veränderungen. An dieser Stelle geht es mir darum, bevor ich eine Person date, formuliere ich, was ich suche. Das ist wie eine Art Einkaufsliste mit dem Datingmarkt heute. Das ist sehr ähnlich, als ob wir etwas konsumieren, etwas einkaufen gehen. Und dann kann es sein, dass ich mich eher wie eine Art Kundin fühle, die etwas Bestimmtes verlangt, um es zu kaufen. Und dann passiert es, dass die Idee, dass die andere Person mich zum Beispiel verändert oder mich irgendwie überrascht, aus meiner Meinung nach immer seltener wird.
Changes you or kind of surprises you is kind of becoming more rare, I think.
Ist die Idee, sich zu verlieben, in Gefahr? Also auf Englisch sagt man ja auch falling in love, also das Verfallen der Liebe, das scheint immer seltener zu werden. Liv schreibt über diesen rationalen Umgang mit Liebe in einem sehr selbstironischen Ton, wie es eigentlich immer ihre Art ist, so zu schreiben. Aber da ist auch ein ganz ernster Aspekt darin. Immer weniger Menschen scheinen in Sachen Liebe ihren Instinkten zu folgen, sind rationaler. Was ist denn so die Gefahr von Dating-Apps?
You have the idea that there is an app that can match you to your kind of perfect partner. And
du hast die Vorstellung, dass es eine App gibt, die dich mit einem perfekten Partner oder einer perfekten Partnerin zusammenbringen kann. Und klar gibt es Leute, die so ihre Beziehung finden. Manche haben Erfolg. Andere machen sich immer wieder Hoffnungen, die nicht erfüllt werden. So ist das mit diesen Apps. Die Gefahr ist, dass sie das Gefühl in einem auslösen, da draußen gibt es jemanden, der oder die noch besser zu dir passen könnte. Aber eigentlich ist es doch sehr, sehr schwierig, eine besondere Verbindung mit einer anderen Person herzustellen. Eigentlich kommt so eine tiefe Liebe doch vielleicht einmal alle 10 Jahre vor. Dass wir uns wirklich unsterblich verlieben, wenn wir Glück haben. Es ist nicht leicht, dieses Gefühl zu finden, aber die Dating-App Apps machen uns das Versprechen, dass dieses Liebesgefühl ständig auftreten kann und dass man dieses Gefühl kontrollieren könnte. Und das ist doch seltsam. Gerade die Liebe ist doch eigentlich etwas, das wir Menschen gar nicht kontrollieren können. Denken wir nur an so Situationen, wenn man in jemanden verliebt ist, der aber nicht in einen selbst verliebt ist. Oder dass man in einer Beziehung ist, mit Familie, die Partnerperson nicht mehr liebt, sich trennen will, auch wenn es für alle besser wäre, wenn die Liebe zur Partnerperson noch da wäre und man zusammenbleibt. Also Liebe ist nicht vorhersehbar, nicht kontrollierbar. Manchmal kann es auch das ganze Leben durcheinander bringen, weißt du? Du verliebst dich in jemanden, der absolut nicht die richtige Person zum Verlieben ist, dann kann das eine richtige Katastrophe werden. Es ist also nicht immer ein positives Gefühl, aber wir versuchen es irgendwie zu bezwingen und wollen es ein- und ausschalten können. Und ich glaube, dieses Rationale entspricht nicht wirklich der Realität. Aber in unserer von Therapien geprägten Kultur, die uns immer wieder sagt, dass wir die Kontrolle haben, wenn wir da merken, dass die Liebe uns enttäuscht oder verletzt, dann haben wir das Gefühl, das muss meine Schuld sein. Vielleicht habe ich nicht hart genug an mir selbst gearbeitet, vielleicht habe ich den falschen Partner, die falsche Partnerin gewählt, vielleicht liegt es an meiner Kindheit oder sowas. Wenn man in der Liebe scheitert, fühlt man sich auf gewisse Weise schuldig. So ist das.
Being disappointed or hurt from love, then you feel like it must be my own fault. Like maybe I didn't work hard enough with myself. Maybe I didn't, you know, maybe I chose the wrong partner. Maybe it's because of my childhood or something like that. So it kind of becomes a little bit like of self-blame if you fail in love.
Liv Strömquist schaut auch auf das Verhalten von Männern in heteronormativen Beziehungen, wie sich das mit der Zeit verändert hat. Dazu noch ein Ausschnitt aus dem Deutschlandfunk-Kulturhörspiel. Ich fühl's nicht.
Du weißt, ich küsse heiß, du weißt, ich brenne gleich. Du weißt, dass ich immer alles, alles erreich. Ich bin ein Mann. Hey, 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 ich bin ein Mann. Oh ja, denk daran, ich bin ein Mann.
Die neue Definition von männlichem Erfolg.
Wir wissen ja alle, dass die Sexualität im 20. Jahrhundert befreit wurde, was zu den wichtigsten soziologischen Veränderungen des 20. Jahrhunderts zählt. Anstatt dieser Sexualmoral.
Das Wichtigste sind Tugend und Respekt.
Und Monogamie.
Selbstverständlich gehen wir nicht besoffen mit Fremden ins Bett.
Oder trennen uns, weil wir aufgehört haben, uns zu lieben. Das wäre ja total verrückt und ein falscher Lebensentwurf.
Haben wir nun die folgende Sexualmoral.
Das Wichtigste ist gegenseitige Freiheit, Symmetrie und Autonomie.
Selbstverständlich trennen wir uns, wenn es sich nicht mehr richtig anfühlt.
Selbstverständlich wartet man nicht bis zur Hochzeit und hat das ganze Leben lang nur Sex mit einer einzigen Person. Dann würde man das Leben ja gar nicht richtig genießen.
Das wäre ja total verrückt und ein falscher Lebensentwurf.
Diese große soziologische Veränderung hat Elus zufolge bewirkt, dass Männer in heterosexuellen Beziehungen Frauen gegenüber emotional distanzierter auftreten. Aber warum?
Ja, und die Aufreihung, die danach kommt, die hört ihr dann bei Deutschlandfunk Kultur im Hörspiel. Ich fühl's nicht. Da wird die Soziologin Eva Elus zitiert. Sie beschreibt, in heteronormativen Beziehungen sind Männer emotional distanzierter geworden mit der Zeit gegenüber Frauen und haben so eine neue Macht, dominieren im Grunde die Sexualität auf diese Weise. Wie ist das genau gemeint?
So the theory of Eva Illouz is that love has kind of become one of the few arenas where men can kind of execute power over women by being trying to be independent from women in like emotional.
Die Theorie von Eva Illouz ist, dass Liebe zu einer der wenigen Arenen geworden ist, in denen Männer Macht über Frauen ausüben können. Wie? Indem sie versuchen, von Frauen unabhängig zu sein, indem sie emotional distanziert sind. Emotionale Distanziertheit ist eine Art und Weise, Macht auszuüben, weil viele Bereiche, in denen Männer in der Vergangenheit Macht über Frauen ausüben konnten, mittlerweile verschwunden sind, wie finanzielle Macht. Frauen gehen arbeiten, sind selbstständig, auch wenn es um Beziehungen geht. Es gibt keinen Grund mehr, zusammen zu bleiben. Es gibt weniger finanzielle Abhängigkeiten als früher. Aber diese neue Freiheit löst bei manchen Männern eben auch Angst und Stress aus. Und um da die Macht über die Frau zu haben, um sie irgendwie zu verunsichern, macht man in der Liebe dann keine Versprechen. Es beginnt eine Art Machtspiel, bei dem man die Angst, verlassen zu werden oder verletzt zu werden, irgendwie reduziert, indem man der anderen Person nichts gibt, sich nicht öffnet oder keine Versprechen gibt.
Reduce your own anxiety or fear of being left or hurt by not opening up or not giving any promises to the other person.
Wie reagieren männliche Leser eigentlich auf sowas? Also bekommst du dazu Feedback, wollte ich von Liv wissen. Gibt es Männer, die sagen, wir fühlen uns da in eine Ecke gestellt?
I haven't had this exact feedback, but I get a lot of feedback from this book and a lot of feedback is.
Ich habe nicht unbedingt so ein Feedback bekommen, aber generell bekomme ich viel Feedback zu diesem Buch. Und viele Rückmeldungen gibt es von Paaren, nämlich, dass sie mein Buch gemeinsam lesen. Das haben mir bei Lesungen wirklich mehrere Leute erzählt, dass sie und ihr Partner sich dieses Buch laut vorlesen und dann über den Inhalt diskutieren. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee, sich dann auch mal zu fragen, stimme ich zu, bin ich anderer Meinung? Erkenne ich mich darin wieder? Oder ist das gut oder schlecht? Und was wollen wir? Können wir es ändern? Und so weiter. Ich denke also, dass dieses Buch auf diese Weise auch hilfreich sein kann.
Du beschreibst, für Männer sei es heutzutage wichtig, emotionale Unabhängigkeit zu haben, finanziellen Erfolg zu feiern. Sehr verkürzt, klischeehaft dargestellt, gibst du ja auch zu. Und Frauen haben den Part übernommen, Kinder haben zu wollen. Das war lange auch Männern sehr, sehr wichtig, so in den Zeiten, wo es um Erbhalter und so weiter ging. Dass Frauen jetzt mehr Kinder haben wollen, dass sie das übernommen haben, das hängt auch mit den Veränderungen in der Gesellschaft zusammen?
Well, I mean, it's a biological fact that women can only have kids until a certain
Also es ist eine biologische Tatsache, dass Frauen nur bis zu einem bestimmten Alter Kinder bekommen können. Das ist ein biologischer Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und dann leben wir in einer Gesellschaft, in der man erst eine Ausbildung macht, es ist schwer, eine Wohnung zu bekommen oder einen guten Job, man muss mehrere Jahre arbeiten, bevor man ein gutes Gehalt bekommt und so weiter. Es ist ziemlich schwierig, ein Kind zu bekommen, wenn man unter 25, 30 oder sogar unter 35 Jahren alt ist. Frauen warten also länger. Wenn ich mich mit meiner Mutter vergleiche, in ihrer Generation hat man früher Kinder bekommen. Aber gerade zieht sich die Eingewöhnungsphase auf dem Arbeits- oder auf dem Wohnungsmarkt immer weiter in die Länge. Und das kann Frauen in eine schwierige Situation bringen, in der sie über 30 sind und im Fall von Kinderwunsch und neuer Partnerschaft schnell eine Entscheidung treffen müssen. Dadurch kommen sie schnell in ein Abhängigkeitsverhältnis von Männern. Man könnte das Problem lösen, indem man bessere Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt hat oder besseren Zugang zu Wohnraum. Wenn man sich also mit 23 Jahren ein Kind wünscht, könnte die Gesellschaft das mit Maßnahmen unterstützen. Aber momentan haben Frauen ab einem bestimmten Alter eher das Gefühl, sehr unter Druck zu stehen, wenn sie einen Kinderwunsch haben.
Du schreibst aber auch von Frauen, die männliches Verhalten kopieren, also emotional distanzierter zu sein, sei ein neuer Trend, so ein bisschen wie bei Samantha von Sex in the City. Und beschreibst diese Annahme, Liebe unter Kontrolle zu haben, mit der I could have another you in a minute Doktrin, inspiriert von Beyoncé's Song Irreplaceable. Also ich kann einfach ein anderes Du in einer Minute haben, übersetzt. Ne? Wir hören im letzten Ausschnitt rein aus dem Hörspiel. Ich fühl's nicht.
Man kann das Lied als eine Art Verhaltensempfehlung verstehen. Es ist eine Form von Self-Empowerment-Feminismus, der sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen zu erziehen und dahingehend zu beeinflussen, dass sie anders denken und agieren, damit sie erstens frei sein können und zweitens glückliche Liebe erfahren können. Nennen wir sie die Ein neues Du in nur einer Minute Doktrin. Diese Doktrin oder dieses Verständnis von Liebe enthält verschiedene Elemente. Zum Beispiel:
Du entscheidest.
Du kannst selbst bestimmen, wann du anfängst oder aufhörst, eine Person zu lieben.
Durch dein eigenes Verhalten kannst du Liebe schmerzfrei gestalten.
Das Ziel ist, nicht an der Liebe zu leiden.
Die eigene Person ist besonders wichtig.
Es ist besonders wichtig, dass man selbst stark ist und in einer Liebesbeziehung intakt bleibt.
In der Liebe sollte Gegenseitigkeit herrschen und beide Liebenden sollten einander gleich stark lieben.
Diese Vorstellung von Liebe läuft darauf hinaus, dass das Ich selbst bestimmen kann, wann die Liebe zu einer anderen Person entsteht und endet.
Frauen wollen in Sachen Liebe also ein Stück weit Macht zurückerobern, wollen auch mehr Kontrolle haben, in wen sie sich da überhaupt verlieben. Kann man ihnen das denn verübeln?
No, I think that's just like a response to this type of situation.
Nein, ich denke, das ist genauso, wie ich selbst auf solche Situationen reagiere. Wenn es für sie funktioniert, warum nicht? Was mich aber daran stört, es fühlt sich nicht so an, als würde es wirklich funktionieren. Es ist auch traurig, so einem utopischen Ideal hinterher zu jagen, zu glauben, dass ich auf diese Weise meine eigenen Gefühle und meine eigenen Reaktionen auf andere kontrollieren kann. Ich denke, das hat was mit den unproduktiven Gefühlen zu tun. Sie sind in unserer heutigen Gesellschaft nicht so willkommen. Trauer oder Sehnsucht zu spüren macht ja unproduktiv. Und doch sind das ja menschliche Gefühle, die sehr, sehr wichtig sind. Und man kann diese Art von negativen Gefühlen nicht einfach verbannen. So sehe ich das.
Zum Schluss, was ist denn dein Ziel, wenn du so ein Buch schreibst, wollte ich noch von Liv wissen.
I think that my goal when I write a book is just for myself, hopefully for the reader.
Wenn ich ein Buch schreibe, ist das zuerst einmal für mich selbst, aber hoffentlich auch für andere interessant. Denn wir leben in einer Gesellschaft, in der wir viele Dinge erleben. Und wir haben wirklich diese schnellen Nachrichtenzyklen. Wir haben ständig eine Flut von Informationen um uns. Aber was mir fehlt, ist oft, dass ich ein bisschen mehr reflektiere und analysiere und ein bisschen tieferes Verständnis für die Dinge bekomme. Das versuche ich in Sachen Liebe, also das das versuche ich in Sachen Liebe, also ein wenig das Ganze in Kontext zu setzen, zu überlegen, wie und warum wir eine Handlung so empfinden, wie wir es tun. Und halten wir einfach einen Moment inne und graben ein wenig tiefer. Und ich denke, dieses Verständnis zu bekommen und innezuhalten und etwas aus mehr als einem Blickwinkel auf uns zu betrachten, das kann uns im Leben sehr helfen.
Die schwedische Graphic Novel-Autorin Liv Strömquist, wenn ihr das Buch von ihr Ich fühl's nicht euch anhören wollt, statt durchzublättern, in den Shownotes steht der Link zum Hörspiel der KollegInnen von Deutschlandfunk Kultur. Sehr, sehr unterhaltsam. Mein Hörtipp für euch. In der letzten Folge Eine Stunde Liebe hat sich Milan zum ersten Mal im Liebestagebuch vorgestellt. Er hat davon erzählt, wie er seinem Freund nach 7 Jahren Beziehung im Urlaub einen Heiratsantrag gemacht hat. Jetzt sind die beiden verlobt, leben aber auch weiter ihre offene Beziehung. Und kurz nach dem romantischen Heiratsantrag hat Milan, ja, einen sehr emotionalen Urlaubsflirt. Wie es dazu kam und wie sein frisch Verlobter darauf reagiert, das erzählt uns Milan jetzt.
Ja, wir waren 2 Wochen dort, sind dann eines Abends halt auch, wie man das so macht, mal in die Apps gegangen, hab mal geguckt, was geht so. War ein Ort in Spanien, der eigentlich auch relativ bekannt für seine queere Szene ist. Und mein Freund hatte mit einem dort geschrieben und dachte, ja, okay, können wir mal treffen, gucken, ob wir irgendwie zusammen was trinken. Die beiden waren zu zweit, aber befreundet, und wir haben uns dann immer an der Playa getroffen. Und ich habe direkt gemerkt, okay, der Typ, mit dem mein Freund geschrieben hat, ist es nicht sein Typ, aber es ist eher mein Typ. Und mein Freund, aber nicht so mega feierwütig, ist dann irgendwann nach Hause gegangen. Und ich bin mit den beiden noch in den Club gegangen. Und irgendwie merkte man sehr schnell, das passt relativ gut. Und sich dann näher gekommen. Dann haben wir in diesem unfassbar warmen und unfassbar vollen Club dann irgendwann angefangen zu knutschen. Und irgendwie haben wir, an dem Abend ist dann noch nichts passiert, aber irgendwie pendelte es sich dann ein, dass man irgendwie sich jeden Abend, weil man sich auch sonst wirklich gut verstanden hat, traf, irgendwie was getrunken hat und dann um 1-2 Uhr feiern gegangen ist. Mein Freund war mal dabei, mal nicht, aber das war irgendwie eine richtig schöne kleine Sommerromanze. Ich war da mal bei ihm eine Nacht und für ihn war das so total verwirrend. Also er hat das verstanden, er kannte auch dieses Konzept offene Beziehung, aber für ihn war das wirklich undenkbar, dass mein Freund hinter ihm steht und wieder rumknutschen können. Das war irgendwie auch nochmal interessant zu sehen, aber auch für mich, weil mein Freund das so hautnah auch noch nie, glaube ich, miterlebt hat, nochmal zu sehen, mein Gott, wie cool, wie viel Vertrauen er in mich hat und wie sehr er da sozusagen auch, obwohl wir uns gerade verlobt haben, wo man vielleicht jetzt nochmal eifersüchtiger sein könnte, das überhaupt nicht war, sondern mir das total gegönnt hat. Ich habe natürlich schon überlegt, kann ich das jetzt machen? Schickt sich das in Anführungszeichen? Und der andere Typ hat mir auch schon wirklich gut gefallen. Ich fand ihn auch super sympathisch und da war bestimmt auch schon ein kleiner oder etwas größerer Crush da. Das war auf jeden Fall schon ein bisschen überfordernd teilweise. Aber für meinen Freund war das vollkommen okay. Aber der andere hat dann gemerkt, wenn das hier so weitergeht, dann würde er sich doch eher verlieben und das würde ihm so ein bisschen das Herz brechen. Und dann habe ich auch gesagt, wenn sowas ins Spiel kommt, das möchte ich dann auch nicht verantworten, in Anführungszeichen. Dann lass es uns lieber jetzt beenden und klar sagen, war schön, sozusagen einen emotionalen Schlussstrich zu ziehen. Und das hat dann zu diesem typischen, wie das vielleicht dann auch mal mit Alkohol ist, sehr emotionalen Gesprächen geführt. Und ich habe dann halt auch gesagt, komm, dann müssen wir das hier beenden, weil das wird dir nicht gut tun, das wird mir nicht gut tun. Ja, und dann war es 2 Tage vor Urlaubsende, dass er abgereist ist und dann wirklich sich bei mir so ein kleiner emotionaler Kater eingestellt hat, den mein Freund dann natürlich auch miterlebt hat. Und auch da war es wieder total beeindruckend, dass er nicht genervt war davon, sondern irgendwie ganz offen sagen konnte, ja, ey, verstehe ich, was da gerade passiert. Nimm dir jetzt die Zeit, das wird jetzt 1-2 Tage dauern und dann wird es besser werden. Und das war auch so und ich glaube, das hat mir auch total geholfen, dass das in einer guten Erinnerung geblieben ist. Dass es eine schöne Begegnung war, wir haben auch noch 1-2 Mal geschrieben. Und das ist irgendwie cool, dass man es dann auch schafft, sowas in einer schönen Erinnerung zu halten und nicht negativ. Und ich bin meinem Freund dankbar auch, dass er das irgendwie akzeptieren konnte und dass es für ihn in Ordnung war, obwohl es eigentlich, auch wenn er das natürlich nicht wusste, in diesem Urlaub so ein bisschen um uns ging und dass wir trotzdem einfach sozusagen der Nase nachgehen konnten. Und das hat irgendwie so auf zwei ganz extreme Arten, eine ganz romantische und eine vielleicht sehr sexuelle Seite, zu einem total schönen Urlaub gemacht. Und ja, das war irgendwie ein ganz besonderer Urlaub in jeglichem Sinne.
Milans Urlaub war auf jeden Fall, ich kann mal sagen, ja, voller Emotionen. Damit kommt eine Stunde Liebe zum Ende. Ich bin Shanley Anwar. Danke wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.